Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und heute empfängt uns hier das Mommsen-Stadion in Charlottenburg. Und mein Gast am Mikrofon ist Oliver Kellner. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Olli.
Sie haben ein tolles Buch geschrieben. Und zwar über den Fußball in Berlin und nicht über 100 Jahre Fußball in Berlin, sondern genau ein Jahrzehnt, nämlich die 70er Jahre Fußball in Berlin, noch genauer in West-Berlin eigentlich.
Genau, West-Berlin.
Herr Kellner, Sie sind familiär auch mit Fußball groß geworden. Erzählen Sie mal ein bisschen, wo Sie herkommen.
Wo ich herkomme, geboren bin ich in Zehlendorf, daher auch meine Beziehung zum Verein Hertha 03 Zehlendorf. Und hat natürlich nicht nur mit der Geburt zu tun, sondern mein Vater hat bei Hertha Zehlendorf früher in der Regionalliga gespielt. Später dann oder zwischendurch auch mal bei Tennis Borussia hier am Mommsenstadion, wo wir ja ganz in der Nähe sind. Und ist dann nochmal zu Zehlendorf zurück und dann wieder zu Hertha BSC später in die Bundesliga. Aber auf das Thema kommen wir vielleicht nachher noch. Ja, so bin ich halt zum Fußball gekommen, eben durch meinen Vater.
Michael Kellner,
genau. Lag das natürlich nahe, lag in der Wiege, wie es so schön heißt, aber tatsächlich hat mich meine Großmutter, also die Mutter von meinem Vater, dazu gebracht. Und der richtige Einstieg für mich war dann zum Fußball. Natürlich bin ich 1970 auch ins Olympiastadion gegangen, als mein Vater bei Hertha gespielt hat.
Wie alt waren Sie damals?
Da war ich 7. Ja, da begann so ein bisschen die Begeisterung. Er hat mich dann auch im Verein angemeldet, was erstaunlicherweise aber nicht so meine Begeisterung gefunden hat. Ich bin dann relativ schnell wieder ausgetreten, 2 Jahre später. Und die Weltmeisterschaft 74 war dann so die Initialzündung. Ja, dass ich mich tatsächlich für Fußball interessiert habe. Mein anderes Steckenpferd, was sich später rauskristallisiert hat, eben Statistiken, Tabellen, da ist natürlich Fußball ein idealer Bereich, um sich da auszutoben. Also habe ich schon mit 10 Jahren die Tabellen aufgeschrieben. Damals war das noch im Kicker, da konnte man noch die Ergebnisse eintragen und die Tabellen vervollständigen. Ja, so bin ich durch meine Großmutter nach der WM zu meinem ersten Spiel gekommen. Kann ich ja sagen, es war Hertha gegen Fortuna Düsseldorf. Uwe Klimans erstes Spiel in Berlin und wollte da eigentlich gar nicht hin. Meine Oma hat mich also mehr oder weniger hingeschleppt, hingezerrt. Und 90 Minuten später sah es dann ganz anders aus und da bin ich dann bei geblieben, ja.
Also WM 74 hat bei Ihnen sozusagen den Urknall ausgelöst. Jetzt sind wir im EM-Sommer. Wenn wir den Podcast ausstrahlen, wird es wahrscheinlich Juni sein. Mommsenstadion, irgendein Trainingsstadion für irgendeinen europäischen Stars. Mal sehen. Jahrgang 63, sagen Sie, Hertha Zehlendorf, da fällt mir jetzt mal ganz spontan, jetzt sitzen wir hier in der Waldschulallee, der Name Littbarski ein. Das müsste ja so Ihr Jahrgang sein, oder?
Litti ist, glaube ich, ein bisschen älter. 62. Ich überlege jetzt mal, 79 war er bei Zehlendorf, da war ich 16, da muss ich, glaube ich, erst 2 Jahre älter, würde ich jetzt schätzen. Aber liegt sehr nah. Also ich habe ihn spielen sehen, als es um die deutsche A-Jugendmeisterschaft ging. Ja. Und er war ja eigentlich schon für die Männermannschaft eingeplant im darauffolgenden Jahr, hat auch schon ein paar Spiele in der Rückrunde da abgeliefert. Und Zehlendorf hatte ja da große Ambitionen, ist auch in meinem Buch ein Kapitel, wo es eben um den Aufstieg in die zweite Liga ging. Und leider hat Litti im Halbfinale gegen Freiburg überragende Partien abgeliefert und davor auch schon gegen den ersten FC Köln. Und so sind die Kölner auf ihn aufmerksam geworden. Ja. Und er hatte mir mal gesagt, eigentlich war der Kader schon zu, aber Hennes Weisweiler hat gesagt, irgendwie den Jungen können wir noch mit reinnehmen. War keine schlechte Entscheidung.
Und der ist ja hier zur Schule gegangen, wissen Sie ja. Genau, wie ich.
Ja.
Insofern aber ein paar Jahrgänge drüber. Und Mommsenstadion, darf ich angeben? Mein persönliches Sporthighlight, Mommsenstadion, da war ich irgendwie 16, 1,70 Meter hochgesprungen.
Okay, das war gar nicht schon ordentlich, ja.
Insofern, jetzt wird gerade gebaut, naja. Ihr Buch hat einen sehr, sehr interessanten Titel, man stolpert drüber.
Genau.
Das Buch heißt nämlich Alles gegen die Berliner, immer.
Ja.
Wo kommt denn der Satz her? Der Satz, und was bedeutet der?
Der Satz ist wunderbar. Ja. So ein Buchtitel, der war schon irgendwie schwer für mich zu finden. Ich dachte, der muss irgendwie zu diesem Buch natürlich passen. Möglichst auch zu allen Kapiteln. Am Anfang dachte ich sowas wie, ja, spannend war es immer. Dachte ich, klingt irgendwie ein bisschen banal. Und da muss ich mich eigentlich bei Ete Bär bedanken, dass er diesen Satz erwähnt hat oder ausgesprochen hat. Es war nach dem Pokalfinale 1977 gegen den ersten FC Köln, was ja wiederholt wurde oder werden musste, weil das erste ist 1-1 ausgegangen. Damals gab es noch kein Elfmeterschießen. Und Erich Bär hatte ja Hertha im zweiten Finale 1-0 in Führung gebracht. Und das Tor wurde ja, ich sag irregulär, weil ich habe die Aufzeichnung gesehen, ich konnte kein Foul von Erich Bär erkennen. Er hatte Hertha in Führung gebracht, das Tor wurde aberkannt, im Gegenzug fällt das 1-0 für Köln verloren. Er hat es darauf gemünzt eben, er hat es ja noch ergänzt, wir können 1000 Tore schießen, keins zählt. Aber insgesamt steht es eigentlich für dieses gesamte Jahrzehnt. Also es war schon immer spannend aus Berliner Sicht. Die hatten ja auch einige Erfolge, Aufstiege von Tennis Borussia in die Bundesliga oder so. Ja, das Vizemeisterschaft, aber zum richtigen Titel hat es ja nie gereicht. Einmal, weil die Vereine eben zum Teil eben selber schuld waren, also selbst verschuldet, wenn man große Chancen auslässt. Aber es waren eben auch oft kritische Schiedsrichterentscheidungen, die oft gegen die Berliner dann gefällt wurden. Ja, sowohl bei Hertha Zehlendorf als auch bei Hertha BSC. Ich weiß nicht, ob wir später noch dazu kommen, zum UEFA-Cup-Halbfinale gegen Belgrad, wo Erich Bär ein ganz klarer Elfmeter verweigert wurde. Das wäre das 3-0 gewesen, wenn er verwandelt worden wäre. Also es spricht schon komplett eigentlich für alle Artikel, dass es irgendwie immer ein bisschen gegen die Berliner lief. Ob das mit der Mauer zu tun hat, mit der Sonderstellung von Berlin, weiß ich nicht. Aber es war schon auffällig, ja.
Berliner Titel lag, ja klar, liegt immer noch lange zurück. 30, 31 wurde Hertha mal Meister. Das sind die großen Titel. In den 70er Jahren waren sie nah dran, wenigstens am Pokalsieg.
Genau, zweimal.
Und in Reichweite. Ich habe im Vorfeld gedacht, ja, wenn man sich ein Jahrzehnt aussuchen würde aus der Geschichte des Berliner Fußballs, jedenfalls aus der Westsicht, dann drängen sich die 70er Jahre sowas von auf. Denn es geht wirklich von Himmel hoch jauchzend. Hertha kommt ja Anfang der 70er Jahre, ist ja ein Top-Team.
Genau.
Mhm. Ja, und am Ende des Jahrzehnts steigen sie ab und sind erst mal 17 Jahre weg vom Fenster, mehr oder weniger. TB, haben Sie schon gesagt, TB, wir haben zwei Vereine in Liga 1. Das gab es dann erst später wieder, lange, lange Jahrzehnte später. Dann haben wir auch noch Zweitligisten, die heute oft, also ich hatte zum Beispiel den Spandauer SV als Zweitligist nicht mehr auf dem Schirm. Aber Wacker natürlich noch.
Ja.
Also ein tolles Jahrzehnt mit viel Hochs und viel Tiefs aber auch.
Mit viel Tiefs, ja. Es ging ja pausenlos rauf und runter. Es fing ja an mit dem A-Jugend-Meistertitel von Hertha Zehlendorf. Das war ja, glaube ich, bis zum Jahr 2018 der einzige A-Jugend-Titel, den eine Berliner Mannschaft errungen hat.
Hertha Zehlendorf war die deutsche Kaderschmiede, kann man das so sagen?
War die deutsche Kaderschmiede. Viele kennen sie wahrscheinlich heute nicht mehr, wie Uwe Kliemann, wie Sprotte Sühnholz. Das waren so die ersten, mein Vater, die dann in den Profibereich gingen. Aber das ging ja dann später mit Littbarski, Christian Zieg, die Kovac-Brüder, Carsten Ramelow, Carsten Behron und jetzt Antonio Rüdiger. Es ist ja sogar noch aktuell. Ja, war die Kaderschmiede.
Ich meine, das sind teilweise Weltmeister. Also da müssen wir gar nicht
drüber
reden.
Genau, genau.
Ja. Wo steht Hertha am Anfang und in was wird es dann gestoßen? Es ist wirklich, ja, da sind Sie auch persönlich mit involviert. Nicht Sie, sondern Ihr Vater.
Genau, es ging ja relativ schnell, wenn man jetzt mal das als Jahrzehnt sieht. War ja am Anfang des Jahrzehnts, 71, 72, der Bundesliga-Skandal. Da ging es ja, ich sag mal, nach zweimal Platz drei dann komplett runter. Die Mannschaft ist auseinandergefallen, eben durch dieses Spiel gegen Arminia Bielefeld am letzten Spieltag, wo Hertha Dritter war, Bielefeld 18. Und ja,
dann müssen wir mal ein bisschen für die jüngeren Zuhörer.
Für die jüngeren, es waren zwei Mannschaften, die damals im Abstiegskampf standen.
Offenbach,
das war Kickers Offenbach und Arminia Bielefeld. Und wie sich später herausgestellt hat, haben beide nicht mit ganz sauberen Mitteln gearbeitet. Also beide Mannschaften oder beide Vereine oder die Präsidenten der Vereine haben versucht, eben die gegnerischen Mannschaften zu bestechen, dass sie mit Absicht ihre Spiele verlieren. Wobei bei Hertha...
Oder gewinnen,
je nachdem. Und für Hertha ergab sich eben die Konstellation vor dem letzten Spieltag gegen Bielefeld. Für Hertha war die Saison gelaufen, Platz 3 war gesichert. Nach oben ging nichts, nach unten ging nichts. Und die Bielefelder mussten unbedingt gewinnen und haben im Vorfeld eine Prämie angeboten, damit Hertha verliert. Im gleichen Atemzug haben aber auch die Offenbacher Hertha was angeboten, auf Sieg zu spielen natürlich. Und da gibt's ja die wildesten Gerüchte, wie da diskutiert wurde. Aber nach meinen Recherchen und nach den Gesprächen mit meinem Vater natürlich, aber auch mit einigen anderen, war für mich jetzt die Situation tatsächlich so, dass Hertha das Spiel nicht verlieren wollte, aber später halt die Spieler den Fehler gemacht haben, das Geld von Bielefeld anzunehmen. Ja, also ich denke schon, dass man auf Sieg gespielt hat. Ich meine, in dem Spiel gibt's eine Szene, da knallt Wager den Ball aus 20 Metern ans Lattenkreuz. Sowas kann man natürlich nicht inszenieren irgendwie. Beim Gegentor kann ich jetzt auch nicht feststellen, dass irgendwie da Abwehrspieler sich zurückgehalten haben. Aber sie haben halt den Fehler gemacht, die Prämie anzunehmen. Ich denke, sie denken alle gleich darüber. Also mein Vater sagt, war der größte Fehler, den er jemals gemacht hat, den bereut er bis heute. Aber für ihn war es eben so, er war da Anfang 30 und damit war die Karriere dann beendet. Und viele sind ja dann nach Südafrika noch gewechselt. Das kam für uns nicht in Frage, weil ich dann, ich glaube, ich war in der zweiten oder dritten Klasse in der Schule. Meine Mutter gesagt hat, nee, ich will meinen Sohn nicht aus der Schule reißen. Also Südafrika war für uns kein Thema.
Das ist ja wirklich, man muss sich das ja mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Die haben sozusagen Geld, hätten Geld bekommen, wenn sie gewinnen. Heute würde man ja, klar, genau. Das also moralisch, ethisch, muss man gucken, ja. Ist das überhaupt, also Geld um zu verlieren, das ist klar. Das ist klar.
Also mein Vater sagt sogar, nur um mal reinzugrätschen, hat sogar gesagt, sie hätten eigentlich nicht mal das Geld von Offenbach nehmen dürfen. Also sie haben ja eine Siegprämie von Hertha bekommen, eine ganz normale. Ja. Klar, die von Offenbach lag, war ja ungleich höher, aber er sagt, selbst moralisch war das ja auch schon zweifelhaft. Ja, aber für eine Niederlage natürlich erst recht nicht, aber... Ich weiß nicht, wie es da genau abgelaufen ist. Man kennt es ja, wenn man selbst Mannschaftssport treibt, dann gibt es eben so einen Gruppenzwang, dann will man sich nicht ausschließen. Und sie haben natürlich alle daran gedacht, dass es natürlich niemals rauskommt, weil sie gesagt haben, die Offenbacher und Bielefelder werden das ja niemals zugeben. Ja. Sich selbst ans Messer liefern, bis natürlich einen Tag später dann der Offenbacher Präsident Canellas.
Die Bombe platzen.
Die Bombe platzen lief an seinem 50. Geburtstag, was auch noch kurios ist. Es war auch noch 10-jähriges Bestehen der Sportschau. Und da lief dann dieses Tonband und diese Übertragung und da hörte man die Namen von Patzke und Wild, glaube ich, von zwei Hertha-Spielern und damit war natürlich alles ans Licht gekommen.
Man muss aber eben auch wissen, also da ging es um Summen, sagen wir mal, können ja Klartext reden. Ich glaube, die einen boten 10.000 und die anderen 15.000 Mark.
Genau.
Dazu muss man aber eben auch wissen, ich glaube, ein Standardgehalt war damals 1.000 Mark im Monat plus Prämien konnte man so auf 4.000 kommen. Also da war 10.000 Mark Geld,
ja,
ist klar. Aber eben jetzt mit heutigen Gehältern ist das ja alles nicht vergleichbar. Also wenn du heute einem Fußballprofi 10.000 Euro bietest, dann kommt er vielleicht zur Autogrammstunde, ne?
Ja, genau.
Und rennt aber nicht schneller, das ist Quatsch.
Also es war für die damals schon viel Geld.
Das war viel Geld und sie konnten eigentlich damit rechnen, dass es nicht rauskommt, kam aber raus. Die Konsequenzen waren enorm, nicht nur für Offenbach und Bielefeld, sondern eben auch für die Herthaner. Viele Sperren,
die Truppe ist mehr oder weniger auseinandergefallen, ist komplett. Ja. Sie hatten Glück, dass sie schon ein paar jüngere Leute rangeführt hatten oder Erich Behr schon verpflichtet hatten, Michael Schiedert-Sittka gehörten, glaube ich, auch schon dazu. Also die dann Hertha jahrelang, also zumindest diese 10 Jahre, die Treue gehalten haben.
Die kamen dann,
die mussten eingebaut werden. Irgendwann kam dann der Glücksfall Lugi Müller dann noch dazu, ein Jahr später. Aber es war schon haarscharf. Und im letzten Jahr hat man ja dann mehr oder weniger auf Zeit gespielt. Die wurden ja nacheinander gesperrt. Also ich glaube, Patzke und Wild oder Witt, weiß ich jetzt nicht genau, wer von beiden das war. Die wurden ja sofort gesperrt, weil die Stimmen ja auf dem Tonband klar zu hören waren. Und bei allen anderen hat man dann eben die Anwälte von Hertha, übrigens einer aus dem TB-Vorstand noch, Horst Sander, der hat natürlich gesagt, wir müssen mauern, wenn wir die ganze Mannschaft verlieren, steigen wir ab. Und dann wurden die halt sukzessive gesperrt. Ja. Unter anderem ja dann auch Wager nach dem Spiel gegen Schalke 04. Das war ja dieses ominöse Pokalspiel, was Hertha gegen Schalke gewonnen hat, wo die Schalker Protest eingelegt haben, weil Wager wohl nicht spielberechtigt war. Hertha hatte sich eine Spielgenehmigung geholt, die wurde dann aber später zurückgezogen und für Hertha das Spiel als verloren gewertet. Jetzt kann man sagen, ja, sind sie selber schuld. Bekommt natürlich eine besondere Note. Schalke hat später den Pokal gewonnen, den vielleicht Hertha in diesem Jahr gewonnen hätte und hatte selber betrogen. Also die Schalker Mannschaft, die Pokalsieger geworden ist, war selbst drin verwickelt, hat später einen Meineid geschworen, hat aber Hertha mehr oder weniger durch den Protest rausgeschmissen. Also da ist dann auch diese Feindschaft zwischen Hertha-Fans und Schalke-Fans so ein bisschen entstanden. Ja, also es war schon eine kuriose Zeit.
Sie erzählen das in dem Buch wirklich außerordentlich lebendig, sage ich mal. Nicht so, weiß ich, Hertha führt 1-0, Flanke, Schiedert oder Pipapo, sondern man kriegt mit, manchmal zitieren Sie sogar frühere Helden meiner Jugend, ja, Jochen Sprenzel, großer Sportkollege. Auch wörtlich. Also man hat manchmal wirklich so den Eindruck, man könnte das ja eigentlich im Podcast nachsprechen, wenn man jetzt die Tonfetzen hätte.
Genau.
So ein bisschen Vorbereitung, dann geht man ins Stadion, dann passiert das im Stadion und dann, Sie sind als Kind eines Bundesliga-Profis natürlich wirklich sehr hautnah dran gewesen. Mhm. Ihnen gelingt es aber, muss ich wirklich jetzt mal sagen, im Buch ganz toll, so diese auch die Atmosphäre und die Stimmung der 70er Jahre einzufangen. Das macht das Buch wirklich
vielen
toll.
Dank erstmal für das Kompliment.
Naja, muss ja auch mal gesagt werden.
Ja, das war ja auch mein Ansinnen. Also ich meine, Hertha BSC, über Hertha gibt's genug Bücher, gibt's genug gute Bücher. Ja.
Ach, kann gar nicht genug Bücher
geben. Kann gar nicht genug. Also da ist ja mehr oder weniger alles geschrieben. Also musste ich mich ja doch schon irgendwie deutlich unterscheiden.
Ja.
Ich habe jetzt aber auch nicht gesagt, ich bin ja nicht reingegangen mit dem Vorsatz, ich will jetzt ein Buch schreiben, ich muss mich unterscheiden, sondern das ist ja irgendwie durch Zufall entstanden. Wie alles bei mir, oft eigentlich mit einer Sammelleidenschaft. Ich habe ja auch ein Buch rausgebracht vor Jahren über die ZDF-Adventsvierteiler. Viele erinnern sich vielleicht in meinem Alter an den Seewolf, natürlich, an die Schatzinsel.
Kartoffel. So,
die Kartoffel, genau. Also das war ja ähnlich. Das ist mit einer Sammelleidenschaft und mit einer Begeisterung aus der Kindheit entstanden, genauso wie Fußball, wo ich eben früher auch die Zeitungsausschnitte gesammelt habe. Und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt ein Fußballbuch schreibe, das muss ich unterscheiden. Und ich will jetzt eben, wie du schon gesagt hast, nicht nur die Flanke und den Torschützen, weil das kennen wir alles, sondern eben das Drumherum. Hm. Auch wie ist so eine Saison gelaufen? Also nicht, ja, das war eine tolle Saison. Erich Behr war großartig, Norbert Dinkbo war klasse. Am Ende war Platz 3. Sondern zum Beispiel die Saison 77, 78 war ja so, dass Hertha Mitte der Hinrunde in Abstiegsgefahr war. Und man überlegt hat, Kuno Klötzer zu entlassen.
Wollte ich gerade sagen, war das diese Trainer?
Na, die war dann eigentlich im Abstiegsjahr.
Ah, okay.
Die war im Abstiegsjahr, aber da stand ja Kuno Klötzer auch schon mal auf der Kippe. Und ich bringe ja auch viel, was ja auch mein Ansinn war, die Journalisten zitiere ich ja von damals, speziell eben die Brüder Lutz und Rudi Rosenzweig. Wobei ich die Artikel, kann ich ganz ehrlich sagen, von Lutz Rosenzweig im Abend noch lieber gelesen habe, weil der seine eigene Meinung auch reingebracht hat und auch immer so ein Schlusswort noch, der hat immer noch was, einen positiven Aspekt gefunden. Sodass, wenn ich das als Jugendlicher gelesen habe nach einer Niederlage und dachte, jetzt ist alles aus, zum Beispiel gerade im letzten Jahr, jetzt steigt Hertha ab, hat er immer noch so einen Funken Hoffnung. Mhm. So, ja, die Messe ist noch nicht gesungen, 10 Spieltage vor Schluss, wenn die Berliner sich auf die kämpferischen Qualitäten besinnen und so weiter, dann geht's. Und der hat ja auch immer was, die Spieler auch sehr gerne gelesen haben, wie sie mir versichert haben, der hat ja auch immer Hochrechnungen noch angestellt. Also die nächsten 5 Spiele, da gegen Kaiserslautern 2 Punkte eingeplant, dann konnte man das als Jugendlicher oder als Erwachsener eben und die Spieler auch tatsächlich verfolgen. Ach, in der Hochrechnung, Hertha hat 2 Punkte gut gemacht, er hatte auf eine Niederlage getippt, jetzt sieht es so und so aus. Und das wollte ich alles mit reinbringen, also dieses Ganze drumherum auch.
Der Abend war meine erste Tageszeitung, die ich regelmäßig gelesen hatte. Mein Vater hat mir, dann war ich in der 5. Klasse oder so und musste mit dem Bus zur Schule fahren, weil wir umgezogen waren. Und dann drückte er mir, ich weiß nicht, was der Abend kostet, aber 50 Pfennig in die Hand. Und dann ging ich quasi mit der Zeitung dann in den Bus und verfolgte natürlich als erstes, das liest man natürlich, die Sportberichte, klar.
Genau.
Der Abend, ja.
Genau, schöne also in der Zeit. Klasse war ich schon dafür bekannt irgendwie, dass ich, der kam ja immer mittags raus, obwohl es der Abend hieß, dass ich dann nach der Schule mir in dem Zeitungsladen, dann bevor wir im Bus alle eingestiegen sind, den Abend gekauft haben, wurde schon so ein bisschen belächelt.
Ja.
Und die Artikel habe ich heute alle noch. Also die sind zu Hause fein archiviert und deswegen konnte ich auch gut daraus zitieren. Und natürlich habe ich stundenlang und tagelang im Landesarchiv gesessen, falls mal dann doch Lücken irgendwie entstanden sind in meinem Archiv.
Und BZ wird ja auch zitiert, so ist ja nicht.
Genau, BZ wird auszitiert. Es liefert ja immer gute Schlagzeilen, die manchmal auch witzig sind, muss dann halt auch mal rein.
Ja, ich kenne auch noch, natürlich habe einige Kollegen kennengelernt, die in der Zeit berichtet haben.
Ja.
Achim Witte, toller Kollege gewesen. Und was mir aber, was Sie sagten, der Skandal ist vorbei, Hertha muss sich neu aufstellen, kommen wirklich dann die ganz Großen letztendlich, die wir oder die aus meiner Kindheit härter prägten, Ete Bier.
Ja.
Schiedert. Norbert Nick Buhr.
Genau.
Wunderbar. Nationaltorwart, also hinter Dings. Also sozusagen wird wieder was und Hertha ist in den 70er Jahren, jedenfalls zu meiner Zeit, so ab 76, 77, immer weiterhin eine große Nummer, die Nummer eins in Berlin.
War weiterhin eine große Nummer. Es war natürlich hilfreich jetzt für einen, dass der Hertha konstant, ich sag jetzt mal über die 10 Jahre, fast eine identische Mannschaft hatte. Das hat ja auch zur Identifikation mit der Mannschaft beigetragen. Wenn ich heute über 10 Jahre Hertha schreiben würde, ich weiß nicht, würden da 200 oder 300 Spieler zusammenkommen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. Aber ich sag mal, wer die Mannschaft von 1974 zum Beispiel aufzählt und die von 1980, der muss 2 Namen austauschen, mehr oder weniger, oder 3. Ja, die Außenverteidiger, Hanne Weinert, Schiedert, Kliemann, Brück, die Innenkette, gut, da war mal Logi Müller zwischendurch, aber das Mittelfeld war Hermannung, Sittger Bär, das war auch über Jahre und der ja. Sturm, ich sag jetzt mal mit Thor Grau, ob man da jetzt Kudi Müller oder Granitzer so, und dann habe ich den Großteil schon zusammen.
Ja. Ja. Aber jetzt kommt ja so, dass Hertha nicht alleine war in Liga 1, sondern irgendwann kommt TB dazu.
Genau.
Wenigstens 2 Spielzeiten, einmal rauf, einmal runter, einmal wieder rauf in Liga 1.
Genau.
Tennis Borussia. In den 20er Jahren schon Hertha TB, das Duell in Berlin.
Ja.
Ganz andere Zeiten. Und wie kommen hier am Mommsenstadion blühen die Veilchen, wissen wir ja alle. Wie kam denn TB auf einmal? Wo kamen die denn auf einmal her? Wieso wurden die so gut? Oder waren die schon immer?
Na, erstmal muss ich mich bei TB bedanken, weil sie die Lücken in meinem Buch gefüllt haben. Weil hätte ich jetzt nur über Hertha BSC geschrieben, wären ja schon so ein paar Jahre, die vielleicht weniger interessant. Und genau in diese Jahre ist immer Tennis Borussia gestoßen. Gut, TB ist ja immer unterstützt worden von Hans Rosenthal damals, ja. Und auch von Jack White. Und
Wolfgang Gruner.
Wolfgang Gruner war ja immer die Nummer 2. Und ist aber so, wie ich von den Spielern eben Gino Ferrino, Norbert Stolzenburg oder auch Jürgen Schulz, also Schulle, gehört habe, die sind ja mehr oder weniger aus dem Nichts in die Bundesliga gerutscht. Also die waren ja in der Regionalliga in der Saison 73, 74, haben alle Spiele gewonnen. Und dann gab es ja diese Reform beim DFB, dass man die zweite Liga gegründet hat, weil einfach der Sprung von der Regionalliga, vom reinen Amateurbereich in die erste Bundesliga einfach zu groß war. Sowohl nach oben als auch der Absturz nach unten wäre ja für viele Vereine eine Katastrophe. So hat man den Puffer zweite Liga eingebaut, sodass diese Aufstiegsrunde 73, 74 das erste Mal so war, dass die Vereine gesagt haben, okay, schaffen wir den Sprung in die Bundesliga nicht, werden wir abgefedert und landen in Liga 2. Und das war eigentlich das Ansinnen von TB in diesem Jahr. Und ja, der sportliche Erfolg hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da waren alle ziemlich überrascht davon, auf einmal 1974 in der Bundesliga zu stehen. Und wer mal alte SFB-Berichte, und deswegen wollte ich unbedingt auch an diese Berichte ran, eben an die Fernsehberichte, einmal wie moderiert wurde damals, aber auch eben um sowas rauszufinden, da wird der Präsident von Tennis Borussia 14 Tage vor Bundesliga-Start ernsthaft gefragt, ob sie das Startrecht wahrnehmen wollen. Das muss man sich mal heute überlegen irgendwie. Da steigt jetzt HSV auf und da fragt jemand 14 Tage, da wollt ihr auch wirklich? Also unvorstellbar.
Ja.
Die Verträge mit den Spielern mussten komplett neu ausgehandelt werden, weil es war schon ein Unterschied, zweite Liga Nord oder Bundesliga zu spielen. Also die hatten in diesem Sommer ordentlich zu tun. Die Spieler mussten ihren Beruf auf einmal kündigen, weil sie Vollprofis waren.
Ja.
Zweite Liga Nord hätten sie teilweise als Halbprofis gespielt. Also im Endeffekt war der Vorstand völlig überfordert. Es war eine reine Amateurmannschaft, die da um den Klassenerhalt gekämpft hat. Naja, und dann hat man noch diesen Fehlgriff, sage ich mal, mit Karl-Heinz Schnellinger sich geleistet, weil man immer das Beispiel Logi Müller vor Augen hatte, der ja bei Hertha groß eingeschlagen war. Aber bei Karl-Heinz Schnellinger war die Situation ganz anders. Der war Jahre älter, der war 6 Jahre älter.
Der war 36.
Ja, der war 36 schon und die Aussagen der Spieler waren jetzt unterschiedlich. Die einen haben gesagt, der ist erst Dienstag zum Training gekommen. Die anderen haben gesagt, Mittwoch. Und dann auch nur mit halber Kraft. Und
der wohnte eigentlich in Köln, ne?
Der wohnte eigentlich in Köln mit seiner Familie. Ja. Gut, dem Spieler kann man es nicht als Vorwurf machen, wenn der Vorstand ihm das genehmigt. Dann ist es legitim. Aber das hat natürlich in der Mannschaft, deren Stärke ja die Verschworenheit war, deswegen sind sie ja aufgestiegen, hat dann natürlich zu einem Bruch geführt. Irgendwie, wenn da einer so einen Sonderstatus hat, ist das immer schwierig.
Karl-Heinz Schnellinger war natürlich ein Superstar.
Genau.
Ich glaube, 62, 66, 70, glaube 58, weiß ich nicht, Nationalspieler.
Ja. Ja.
Ging dann als einer der ersten Legionäre nach Italien.
Genau.
AS Rom, glaube ich, erst und dann AC Mailand. Alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, galt als einer der besten Linksverteidiger der Welt.
Genau, also absoluter Weltstar. Also ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mal zwei Jahre zurückblickt oder im letzten Jahr, Darmstadt 98 steigt auf und verpflichtet Toni Kroos.
Ja.
So, um das für die Jüngeren mal so im Vergleich zu finden, so ungefähr kann man das sehen.
Ja. Ja. Ja, aber trotzdem, TB kriegt die Hucke voll, obwohl Schnellinger, der 36-Jährige hinten ist,
genau,
ging nicht anders.
Genau.
Und dann geht's gleich wieder runter.
Und dann kam Trainer Johansen, ja, dem ja der Ruf so ein bisschen als Schleifer vorausging. Und die Spieler haben es dann letzten Endes bestätigt. Also Zippo Zimmer, der jetzt bei Hertha Zehlendorf ja Teammanager ist, der sagte auch, ja, die Methoden waren schon grenzwertig. So, wenn man das aus heutiger, ich sag mal, medizinischer Sicht sieht, trinken war verboten, je dunkler das Urin war, umso besser, so ungefähr. Mhm. Aber im Endeffekt waren die Jungs topfit. Und das hat Zippo dann auch gesagt, ja, wir konnten 90 Minuten rauf und runter rennen. Und Stolzenbuck hat ja, glaube ich, nach dem ersten Spiel gleich persönlich erfahren können, wie das so ist, wenn man nicht ganz so fit ist. Der ist mit Johansen gleich aneinander geraten, hat er mir erzählt nach dem ersten Spiel. Das ging ja gleich so weiter, 0-3 in Göttingen am ersten Spieltag der zweiten Liga. Das sah ja so aus, als ob TB gleich noch weiter runtergeht. Und dann stand Johansen wohl vor versammelter Mannschaft und hat Stolzenbuck niedergemacht und hat
den
gesagt,
Torjäger,
der sie nachher dann zum Aufstieg geschossen hat und hat gesagt, mit deinem Gewicht, du musst 10 Kilo abnehmen. Und Stoller hat dann gesagt, ja okay, entweder mache ich das jetzt oder ich gebe auf und verkrümel mich. Und er sagt, zum Glück hat er den Charakter gehabt, dass er gesagt hat, so mit mir nicht. Hat abgenommen, ist mit 27 Toren Torschützenkönig geworden und dann nach Braunschweig gewechselt, ja.
Hm. TB, dann hatte quasi Berlin jedes Wochenende ein Erstligaspiel.
Dann hatte Berlin jedes Wochenende, mal war es Hertha, mal war es Tennis Borussia. Für mich und meine Großmutter.
Ja.
Wunderbar. Wir hatten samstags immer was vor. Mal war es eben das Hertha-Programmheft, mal das Lila-Programmheft von TB.
Mhm.
Und ein Jahr später war es ja noch kurioser. Also das war dann das zweite Aufstiegsjahr von TB, dass ja da sich auch noch Wacker 04 und der Spandauer SV überraschend in der zweiten Liga getummelt haben. Also
ja,
da hat man dann schon die Wahl der Qual gehabt. Es war ja immer so, dass ein Wochenende Hertha und ich glaube Wacker war und das andere Wochenende war TB und SSV. Also die Berliner Fußballfans mussten das Portemonnaie schon öffnen. Ja.
Wacker, sagt mir was, Wacker 04, Wackerplatz in Reinickendorf. Also mein Onkel und meine Tante wohnten unmittelbar. Die konnten quasi vom Balkon, glaube ich, auf den Wackerplatz gucken. Insofern ging man da auch mal hin. Das war natürlich die klare Nummer 3, würde ich mal sagen.
Genau.
In Berlin,
genau.
Aber die Stimmung war in Ordnung. Wackerplatz war niedlich. Also
Wackerplatz, Löwenkäfig, das war schon...
Genau, war so ein...
Genau.
Das war ein Fußballstadion, würde man heute sagen.
Das war ein reines Fußballstadion.
Toll.
Die hatten natürlich den Vorteil, wenn da nur 3.000 Zuschauer waren, was sehr wenig war, war da schon eine Atmosphäre.
Ja.
Während Tennis Borussia sich in demselben Jahr, ich sag mal, in die Bundesliga totgesiegt hat. Die haben ja die Hinrunde noch im Mommsenstadion absolviert. Da waren ja 3.000 Zuschauer auch noch in Ordnung.
Ja.
Aber mit 3.000 dann zur Rückrunde, um einen besseren Service bieten zu können, sind sie ins Olympiastadion umgezogen. Und 3.000 Zuschauer im Olympiastadion. Also wer heute ins Olympiastadion geht und ich sag mal, Hertha hätte jetzt nur 20.000, das würde schon traurig aussehen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie 3.000 aussahen.
Damals wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für uns Schüler auch hin und wieder noch mal so Freikarten tonnenweise rausgehauen, Sparkasse oder was.
Genau.
Stimmt das?
Ja, das war dann später dann, das war 77, 78, glaube ich, Sparkasse. Und da waren dann zum Derby gegen Wacker 04 tatsächlich mal 50.000 Zuschauer, okay, da. Was mich damals als jungen Fan auf der einen Seite gefreut hat, auf der anderen fand ich es immer so ein bisschen unehrlich, weil ich gesagt habe, naja, die sind ja jetzt nicht wirklich aufgrund des Spiels da, mhm, sondern nur, weil eben alle hinrennen und dementsprechend war auch diese Stimmung bei so einem, mhm, Spiel ganz anders. Also das waren ja überwiegend Schüler, die da hingekommen sind.
Klassenausflug.
Klassenausflug, das war eine Unruhe drin, die liefen auf den Treppen rauf und runter. Das hat mich als jungen Fan ein bisschen gestört, weil ich mich doch sehr aufs Spiel konzentriert habe und so und auch mit den Nerven dann dabei war, wenn dann da keine Aufmerksamkeit geherrscht hat.
Reden wir mal über die Stimmung im Stadion. Das Stadion sah ein bisschen anders aus, hatte noch kein Dach.
Genau.
Also oder nur über der Tribüne. Wenn die Hütte voll war, war die Stimmung gut. Die Hertha-Fans hießen noch Frösche.
Genau.
Und das fing ja schon an und Sie beschreiben das auch. Ich hatte es, also als ich es gelesen habe, habe ich es wieder im Ohr gehabt. Erzählen Sie mal bitte, wenn die gegnerische Mannschaft vom Stadionsprecher aufgerufen ist,
ja,
dann entgegneten die Fans in Berlin.
Na und?
Na und?
Ja.
Und zwar bei jedem Spieler und bei jedem Spiel, egal wer da als Gast kam.
Genau, Eintracht Frankfurt, Dr. Kunter, na und?
Na und?
Wunderbar. Ja, genau. Als Berliner Junge habe ich das als selbstverständlich hingenommen. Ich dachte, das ist überall so. Ja. Inzwischen wird es gar nicht mehr gerufen. Ich weiß auch nicht im Laufe der Jahre, wann das mal verloren gegangen ist. Ich fand das eigentlich immer ganz witzig und auch Berlin typisch. Mir ist das erst so bewusst geworden, als mal mein Cousin aus München dann mitkam zu einem Hertha-Spiel und gefragt hat, was rufen die denn da eigentlich? Der Hund oder der Hund? Weil es wurde ja immer so ein bisschen zusammengezogen. Der Hund. Und da war mir dann klar, okay, in den anderen Stadien, in Köln, Bochum, Dortmund, völlig unbekannt.
Ja.
Ja, schade, dass es nicht mehr da ist. Ich glaube, es wird auch nicht mehr wiederkommen.
Ich fand es auch immer, ich fand es so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, so sehr berlinisch. Also
genau.
Passt, hätte, würde auch heute noch ankommen. Also liebe Hertha-Fans, liebe Ostkurve.
Warum na nicht? Und? Genau.
Natürlich war zum Fußball gehen war keine teure Angelegenheit, oder?
Also war keine teure Angelegenheit. Und es war auch alles noch ein bisschen spontaner. Also ich habe ja mal geguckt in meinen Unterlagen. Ich glaube, in Hertha Europacup-Halbfinale als Schüler ging noch für 4 oder 5 D-Mark durch. Oh. Gut, jetzt haben früher schon die älteren Leute gesagt, mein Opa hat auch immer gesagt, ja, die Brötchen, die haben früher 5 Pfennig gekostet. Ja, ja. Es wird alles teurer. Aber ich glaube, im Verhältnis damals war es wirklich einfach preiswert. Man musste nicht überlegen, kann ich das Geld jetzt aufbringen? Gehe ich heute zu Hertha und überlege, jetzt gehe ich zu Hertha gegen Paderborn und zahle 35 Euro für einen Platz im Oberring.
Ja.
Das überlege ich mir vielleicht 3-mal, obwohl der Zuspruch in der 2. Liga ja sensationell ist. Scheint die Leute dann doch nicht so zu stören. Was aber früher eben noch möglich war, heute nicht mehr, dass man sich eben spontan treffen konnte. Also ich konnte am Vormittag noch sagen, okay, komm, wir treffen uns alle, wir treffen uns in der Kurve oder wir treffen uns im Block so und so. Weil ja diese Nummerierung, wie es ja heute ist, wenn ich ja heute habe ich Block A, Reihe 27, Platz 9. Und das war eben früher nicht der Fall. Da konnte man sagen, ich treffe mich mit der Schulklasse da, wir treffen uns alle da und da und gucken das Spiel zusammen.
Stimmt.
Heute schwierig.
Haben Sie ja auch beschrieben, natürlich das Olympiastadion, diese schönen braunen Bänke, die da so durchgängig
genau
waren. Da konnte man zu dritt sitzen oder zu 5, je nachdem.
Nachher schon verwittert, da konnte man dann so die Streifen schon abziehen vom Holz.
Freie.
Und man konnte dann auch sehen, wie sich das Stadion füllt, tatsächlich von innen nach außen. Klar, die Leute wollten die besten Plätze, strömten zur Mitte.
Na klar.
Dann füllte sich das so nach außen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit auch schon eine Weile her, in dem Aufstiegsjahr Hertha Kaiserslautern. Dieses Spiel, was dann auf einmal ausverkauft war, wo sie mit 30.000 gerechnet haben und dann einen Block nach dem anderen aufmachen mussten.
Mhm.
Das war ja dann so auch die Wiedergeburt von Hertha, dann nachdem ja die 90er Jahre sie ja nur mehr oder weniger dahin gedümpelt sind. Ja, sowas konnte man früher halt auch noch verfolgen. Dann wusste man schon ungefähr, oh, wenn eine Stunde vorher schon von der Mitte aus sich das füllt, dann wird's heute voll. Ja.
Man musste sich auch nicht jedes Jahr ein neues Trikot kaufen. Das war alles noch ein bisschen zivilisierter.
War alles noch zivilisierter. In den ersten Jahren gab's ja gar keine Trikots. Die
genau
haben sich das ja alles noch selber geschneidert. Ja,
ja,
wenn man mal Pepe Mager, der ja so der Urfan so ein bisschen war, wenn man den noch sieht im blau-weiß gestreiften Anzug und auch was die alles mit reingeschleppt haben von riesigen Ölfässern, wo sie drauf getrommelt haben oder ja,
Fahnen
in unendlicher Größe und Tamburin und was sie da nicht alles mit reingeschleppt haben. Heute muss man ja alles wochenlang vorher, glaube ich, ankündigen, ja, und auflisten. Und
ich glaube, der Klassiker war die Fahrradhupe, wo man den Gummiball abgenommen
genau,
hat.
Genau, ne? Genau. Dann gab es, glaube ich, auch noch so 2 Autohupen, Autofanfaren, irgendwie La Cucaracha oder so,
ja,
ähnlich. Da wusste man auch immer, wo der sitzt, wo das herkommt. Also
ja,
es war schon eine ganz eigenartige Atmosphäre, also eine fußballtypische Atmosphäre.
Ja.
Auch nur, habe ich ja auch nochmal geschrieben, mit blau-weißen Fahnen. Das war ja zwischendurch. Ich glaube, jetzt geht es wieder so ein bisschen in die Richtung, dass die Fahnen blau-weiß waren. Aber ich habe es auch beschrieben, zwischendurch waren ja da alle möglichen Banner von irgendwelchen Comicfiguren, die da drauf gezeichnet waren mit Bulldog oder so, wo ich sage, was hat das mit Fußball, was hat das mit Hertha zu tun? Jetzt geht's wieder so in die Richtung Tradition blau-weiß.
Ja. Nochmal zurück zu TB, bevor sie wieder absteigen, darf man nicht vergessen. Der Schnellinger hat nicht eingeschlagen, der war blond, ein anderer Blondie,
ja.
Ein anderer blonder Typ hat richtig eingeschlagen und zwar in der zweiten Erstligasaison.
Genau, 76, 77.
Jeder weiß, wie er heißt, Benny Wendt, ein Schwede.
Ja.
Und der hat, glaube ich, beim ersten Spiel schon, wussten die Leute ganz genau, was kommt, ne? Dass, ja. dass der einschlagen würde.
Ja, der war ja vom Beruf Eisenbieger und Zipuzima hatte mir mal gesagt, als man den beim ersten Training gesehen hat, wusste man auch warum, ja. Oberschenkel wie sonst was. Und der hat natürlich sofort eingeschlagen in seinem ersten Spiel, Rot-Weiß Essen, gleich zwei Tore. Ich glaube, im zweiten Heimspiel hat er 4 gemacht gegen, ja, Fortuna Düsseldorf beim 4-2. Der war natürlich, ist ja heute noch der Liebling von den, ja, von allen TB-Fans und wenn der nicht so schwer verletzt gewesen wäre oder häufig, irgendwann hat die Bundesliga nach ein paar Spieltagen natürlich mitbekommen, schalten wir Benny Wendt aus, ist TB nur noch die Hälfte wert. Da war er ja dann öfter angeschlagen, also selbst wenn er gespielt hat, war er ja nie im Vollbesitz seiner Kräfte. Das war im zweiten Jahr schon dann eine Schwächung und natürlich die Verletzung von Peter Hanisch, ihrem Regisseur, auch so am 10. Spieltag. Also das kam beides zusammen. Mhm. Wenn es Verletzungsanfälligkeit und der Ausfall von Hanisch, wären die beiden die Saison über da geblieben. Wer weiß, weil am Ende haben ja nur wenige Punkte gefehlt.
Ja. Ja. Dietmar Jacobs ist noch eine, fand ich immer toll, fand ich so ein Gentleman-like-Spieler. Das hat mir sehr gefallen.
Dietmar Jacobs, Winfried Bergemeier. Im Mittelfeld auch Jürgen Schulz, der ja gefühlt auch mindestens 10 Jahre bei TB war. Also die hatten schon eine gute Mannschaft beisammen, ja. Aber Benny Wendt war eben nicht zu ersetzen, wenn der gefehlt hat.
Ging dann nach Kaiserslautern?
Der ging nach Kaiserslautern. Ja, das war ja kurios auch, dass ja Bayern München schon die Verpflichtung von Wendt veröffentlicht hatte, aber noch gar nichts unterschrieben war. Ja. Und glaube, das lag auch daran, dass, ich weiß jetzt nicht, wer Trainer war, Paul Czernay, auch nicht wusste, wie er Wendt einsetzen sollte. Da gab es ja auch noch Gerd Müller und Uli Hoeneß. Und wie passt da Wendt rein? Und der hat sich dann für Kaiserslautern entschieden und war ja auch keine schlechte Entscheidung. Genau, Kaiserslautern war ja da ein Spitzenteam in den Jahren, auch im UEFA Cup. Dann, glaube ich, bis ins Halbfinale. Und also für Benny Wendt war es dann ein toller Schritt.
Benny ging zum Betzenberg und Hertha spielte international auch. Das waren aufregende Zeiten für Hertha-Fans in Ost und West.
In Ost und West, ja, wobei das ja gerade für Ost die Pokalauslosung in diesem Jahr 78, 79.
UEFA-Pokal, wir reden über UEFA-Pokal.
Genau, UEFA-Pokal, Hertha war im Jahr davor Dritter geworden, hinter Gladbach und Köln, die sich ja da so ein Torduell am letzten Spieltag geliefert haben. Hertha war dann Dritter, kam in UEFA-Cup und war eigentlich schon ausgeschieden nach der ersten Runde. Er hat ein Heimspiel gegen Bulgariens Vertreter Plovdiv, zu Hause 0-0. Da war das Kapitel eigentlich schon beendet und das ging ja dann bis ins Halbfinale. Und die Hertha-Spieler hatten ja immer gehofft, endlich Europapokal, jetzt geht's nach Italien, Spanien, vielleicht Portugal, auf jeden Fall vielleicht, wo es warm ist, tolle Stadien.
Schön in den Süden und dann...
Ja, man hatte auch immer, ich glaube, vor jeder Auslosung war immer ihr Wunsch los, Valencia. FC Valencia, schön warm. Mario Kempes war da der Star. Also
argentinischer Star.
Ja, argentinischer Weltmeister, der Star.
Ja.
Auch für die Zuschauer natürlich super attraktiv. Und es wurde dann Plovdiv, Tiflis, Prag und Belgrad. Also alles im Ostblock gelegen. Ja. Für Hertha-Fans aus Berlin-West unheimlich schwierig. Für Hertha-Fans in Berlin-Ost natürlich ideal, weil sie da zu den Spielen reisen konnten. Mhm. Was für Hertha auch wichtig war, damit sie wenigstens ein bisschen Unterstützung hatten. Also in Prag, ich will nicht sagen, war es ein Hertha-Heimspiel, aber man hat sie schon in der Radioübertragung bei Wolfgang Mönch deutlich hören können.
Auch ein großer Name.
Auch ein großer Name, genau.
Ja, muss man sagen. Also wenn heute immer so die von irgendwelchen Menschen die Feindschaft zwischen Union und Hertha hochgehalten wird, früher war das bis zum Mauerfall eigentlich ganz anders, nämlich genau andersrum. Hertha-Fans sind auch in den Osten gereist mit dem Tagesvisum.
Genau, genau.
Darf man nie vergessen.
Mit dem Tagesvisum, ich beschreibe das ja auch in dem Buch so ein bisschen, diese Reisestrapazen. Also wenn man heute nach Prag fährt mit dem Zug, ich weiß nicht, 1,5 Stunden ungefähr. Ich glaube, Hertha hat mit dem Flieger 5 Stunden gebraucht. Flugzeit 40 Minuten oder 35, da kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit an den Passkontrollen da verloren gegangen ist. Das war eben Ost-West. Da gab es die Mauer, den eisernen Vorhang. Und das war dann schon ganz anders. Aber eben für die Fans aus Berlin-Ost war es natürlich toll. Die konnten Hertha da unterstützen. Ja, und ich kann das auch aus heutiger Sicht schwer nachvollziehen. Klar, eine Rivalität, die jungen Leute kennen das nicht mehr, Hertha und Union früher. Aber früher war es ja nicht nur so, dass man sich toleriert hat, sondern es gab ja richtig eine Fanfreundschaft. Also fast vergleichbar wie heute mit Hertha BSC und Karlsruher SC. Viele Hertha-Fans sind früher die Älteren rübergefahren an die Wuhlheide, um Union zu unterstützen. Andersrum ging es leider nicht. Man hat sich dann in Ostberliner Kneipen getroffen und eben bei diesen Auswärtsfahrten nach Bulgarien, nach Jugoslawien, CSSR, kriege ich die alten Namen alle noch zusammen, oder Sowjetunion, Tiflis. Das war natürlich dann schon was Besonderes. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie so eine Feindschaft dann auf einmal entstehen kann. Also ich halte Hertha natürlich ein bisschen mehr die Daumen, weil ich eben Westberliner bin. Aber ich freue mich über Union-Erfolge genauso. Fand es toll, was die aufgebaut haben, das eigene Stadion und so. Und auch die Champions League zu erreichen und überhaupt, was da in den letzten Jahren geleistet wurde.
Und das ist ja auch Ihr Ansatz im Buch. Da geht es genau um die Liebe zum Berliner Fußball.
Liebe zum Berliner Fußball. Jochen Sprenzel liefert ja das Schlusswort. Das ist ja eigentlich ganz gut auch. Das passt auch zu mir. Im Grunde genommen ist er immer Berliner gewesen. Und so habe ich es ja auch gesehen. Also ich habe das eine Wochenende die Hertha-Fahne, die kleine, rausgeholt. Und am nächsten Wochenende war es die Fahne von TB. Und das war für mich irgendwie auch kein Widerspruch, weil es waren beides Berliner Mannschaften. Und dann ging es eben gegen Bochum, Schalke, Kickers Offenbach oder so. Und da war mir das egal, ob das blau-weiß oder lila-weiß war. Im ersten Derby haben wir natürlich, weiß nicht, viele Fußballfans sind ja so gestrickt, halten dann dem Außenseiter so ein bisschen die Daumen. Ich bin auch nicht übergeschwenkt, als Hertha dann gewonnen hat. Im Rückspiel war es aber so, dass TB eigentlich schon abgestiegen war und Hertha hatte noch eine kleine Chance auf eine Meisterschaft. Da war ich dann für Hertha BSC, weil ich dachte, okay, für Gesamt-Berlin. Viele haben ja dann irgendwie gehofft, naja, wenn TB Hertha die Meisterschaft versaut, wäre das ja irgendwie ganz witzig. Das fand ich dann nicht. Da habe ich dann gesagt, nee, da bin ich jetzt dann für Hertha, weil ich da die Chance sehe, noch den Titel zu erreichen. Und ja, 2 Jahre später mit Benny Wendt war es ja dann schon ganz anders. Da sah es ja eine Zeit lang sogar so aus, als ob TB Hertha in der Zuschauergunst überholt, hat dann aber doch nicht ganz gereicht.
Ich kann mich gut erinnern, war damals hin und wieder im Stadion, nicht mit meiner Großmutter, sondern bei mir war es der Opa oder mit dem Cousin Stefan, gleichaltrig. Und die Stimmung war gut bei TB und auch beim Derby, glaube ich, auch gesehen. Ich glaube, einmal hat TB sogar 2-0 gewonnen.
Das zweite Derby hat TB 2-0 gewonnen, war ja eine recht harte Partie. Hertha hatte noch eine UEFA-Cup-Chance. Uwe Kliemann vom Platz geflogen, Jürgen Barke vom Platz geflogen, jede Menge gelbe Karten, also da ging's hoch her. Traumtor von Jürgen Schulz zum 2-0. Ja, da hat TB dann Hertha in dem Fall dann den UEFA-Cup versaut noch, der noch möglich war. Sie selber hing im Keller. Ja.
Aber wie gesagt, erinnere dich, Fußball Berlin. Ja?
Ja.
Diese beiden Clubs oder 2 Clubs in Liga 1, die Stimmung war toll, das Wetter war toll, kein Dach drauf, aber egal.
Ja, im zweiten Jahr hatte TB auch einen deutlich höheren Zuschauerzuspruch.
Tatsächlich?
Also, ja, tatsächlich. Also nicht nur durch das, also eine Rückrunde, als der Abstieg da mehr oder feststand, natürlich nicht mehr. Aber in der Hinrunde, als Benny Wendt auch noch getroffen hat, hatten sie auch mal 40.000 gegen den HSV oder über 20.000 gegen Karlsruhe, das Derby natürlich sowieso. Also da sah es schon anders aus als noch im Jahr davor, wo sie sich totgesiegt haben vor 3.000 Zuschauern im Olympiastadion, wo tatsächlich, ich weiß noch, zu dem einen Spiel gegen Union Solingen, es eine Umfrage im Stadion gab, ob Tennis Borussia Profifußball fortführen sollte. Da konnte man dann ankreuzen, ja, nein, sollen wir auf Halbprofis umstellen oder nicht? Auch kurios irgendwie. Danach stiegen die Zuschauerzahlen dann so ein bisschen an schon mal. Im letzten Spiel gegen Wacker hatten sie dann im Aufstiegsspiel 25.000. Aber das muss man sich mal heute vorstellen, ja. Oder sie haben Streichhölzer verkauft am Kudamm. Das ist auch ein lustiges Foto.
Ja, habe ich gesehen.
Im Buch drin. Ja, sie haben Streichhölzer verkauft, um einen neuen Stürmer zu verpflichten. Streichhölzer für 10 Pfennig. Also da muss ich schon viel verkaufen um Stürmer. Aber damals war eben alles noch ein bisschen anders.
Und dann gab's, müssen wir, wenn wir vielleicht zum Abschluss, also das traurige Ende erwähnen wir gar nicht. Hertha geht dann auch.
Alles gegen die Berliner.
Alles gegen die Berliner und am Ende des Jahrzehnts verlässt auch Hertha BSC Liga 1 und für lange Zeit. Aber bitte erzählen Sie mir noch kurz, wie die Sache mit dem Handballtorwart.
Die Sache mit dem Handballtorwart, Kosmehl. bei Spandauer SV.
Ja, bitte.
Ja, sensationell. Also der Spandauer SV kommt ja in meinem Buch leider nur relativ kurz vor, weil er auch nur ein kurzes Gastspiel gegeben hat in der zweiten Liga. Ich glaube, mit 8 Punkten am Ende abgestiegen und einem Torverhältnis, was unübertroffen ist. Die hatten in der Hinrunde einen Handballstar verpflichtet vom VfL Gummersbach, der Europapokalsieger war, Nationalspieler. Ich glaube, er hat dann nachher 1 oder 2 Spiele absolviert. Der war durchaus natürlich sportlich, klar, er war ja Leistungssportler, konnte auch ein bisschen Fußball spielen, aber zweite Liga Nord war dann doch ein bisschen was anderes. Aber sowas war eben damals möglich. Ja, gibt noch eine andere Geschichte, die ist im Buch auch drin, Jack White. Hat zum Beispiel auch ein Spiel für TB absolviert. Kein Bundesligaspiel, aber ein Pokalspiel beim 1. FC Köln hat tatsächlich Jack White mitgespielt. Also damals war Fußball eben auch noch kurios. Und das ist eben das vielleicht auch, was das Buch eben auszeichnet, neben Torschützen, Minutenanzahl und Zuschauerzahlen. Ja.
Zum Abschluss eine persönliche Frage. Kamen denn Ihre Schulfreunde und wollten Autogramme von Ihrem Vater oder von anderen Hertha-Stars? Wie war das?
Ja, wollten sie tatsächlich. Er hat mich ja selten von der Schule abgeholt. Also so viel haben die ihn ja nicht gesehen. Er musste ja trainieren.
Ja.
Das war mehr oder weniger meine Mutter, die mich immer abgeholt hat. Aber es gab mal, ich glaube, also es war irgendwann ein Schulfest natürlich. Und da hieß es dann, Lehrer spielen gegen Schüler. Und da war mein Vater dabei, den hatten sie dann irgendwie eingeladen. Da wollten natürlich alle mit ihm zusammenspielen. Ja. Und da wurden dann auch Autogramme geschrieben. Ja.
Hm. Ich kann mich erinnern, bei uns bei SC Siemensstadt spielt, da kam immer ein Hertha-Star zur Weihnachtsfeier und hat dann Autogramme gegeben. Mal war das, weiß ich nicht, Holger Brück, mal war es Granitzer. War eine tolle Sache.
Es wurde natürlich auch geklingelt. Und dann kamen die mit dem Bergmann-Sammelalben, wo er dann eingeklebt war und musste Autogramme schreiben. Das gibt's noch und das gibt's tatsächlich heute auch noch.
Und das konnte man damals machen. Man wusste, wo die Stars wohnten. Wohnt in der Heerstraße dahin.
Genau, genau. Und er kriegt heute sogar noch Zuschriften von Sammlern,
ja,
teilweise sogar aus dem Ausland, die vielleicht weggezogen sind. Ja, ist schon verrückt, ja.
Bitte herzliche Grüße.
Richtig aus, mache ich, ja.
Und Sie haben ja natürlich auch mit vielen, vielen Spielern, Zeitzeugen gesprochen. Das macht Ihr Buch natürlich, Ihren Bericht noch umso lebendiger.
Macht das umso lebendiger, hatte ich natürlich Glück, dass viele eben Kontakt, erstmal durch meinen Vater natürlich, ja. Da lag das sehr nahe. Viele sind auch mit Hertha Zehlendorf verwurzelt, also selbst Stolzenburg, den viele vielleicht ja nur mit Tennis Borussia eigentlich in Verbindung bringen, hat ja eine Zehlendorfer Herkunft, genauso wie Uwe Kliemann.
Ja.
Jürgen Schulz wohnt in der Nähe vom Zehlendorfer Ernst-Reuter-Stadion, also das lag eigentlich irgendwie alles nah, ja.
Herzlichen Dank, lieber Oliver Kellner, für das Buch und
ja,
fürs Gespräch.
Ja, das ist ja mein Ansehen. Hauptsache, es gefällt und man entdeckt sich da selbst auch so ein bisschen wieder.
Ich bin sicher, wir sind jetzt im Sommer, weil es ja bald Weihnachten.
Genau.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich muss an dieser Stelle einmal sagen, wenn jemand sich berufen fühlt, mit mir zum Beispiel über den Fußball in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren oder in den 60er Jahren im Ostteil unserer Stadt zu sprechen, dann sind Sie bei mir hier im Blick zurück genau an der richtigen Adresse. Und vielleicht kriegen wir das mal hin. Ansonsten wünsche ich uns eine tolle EM und freue mich auf den nächsten Podcast. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.